Zum heutigen Palmsonntag und zur Hinführung zur Predigt lese ich aus Markus 11, die Verse 1 bis 10. Und als sie sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien gegen den Ölberg hin nähern, sendet er zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich, wenn ihr dorthin kommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr dies? So sagt: Der Herr braucht es und sendet es gleich wieder hierher. Und sie gingen hin und fanden ein Fohlen angeboren an der Tür draußen auf dem Weg. Und sie binden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen: Was tut ihr, dass ihr das Fohlen losbindet? Sie aber sprachen zu ihnen, wie Jesus gesagt hatte, und sie ließen sie gewähren. Und sie bringen das Fohlen zu Jesus und legen ihm ihre Kleider auf, und er setzt sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, auch andere Zweige, die sie von den Feldern abschnitten. Und die Vorangehenden und die Nachfolgenden riefen: Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosanna in der Höhe.
Diese Jubelrufe, von denen wir gerade am Ende gehört haben: Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Diese Jubelrufe, in denen hat sich diese ganz tief sitzende Sehnsucht im Volk Israel ausgedrückt, die Sehnsucht danach, dass ein Retter kommt, den Gott ihnen versprochen hat. Und dieser Retter, der soll die Dinge wieder ins Lot bringen, das, was alles in Unordnung geraten ist. Und als Jesus da auf diesem jungen Eseltierchen da nach Jerusalem reingeritten kam, da war für die Leute durch das, was sie erlebt hatten, so vor Augen gestanden: Jesus, der ist genau dieser Retter. Und ja, dieser Retter, er ist es tatsächlich, aber doch auf eine andere Weise, als sie sich's vorgestellt hatten. Denn dass dieser Retter dann bald grausam misshandelt, qualvoll am Kreuz verenden würde, das hatte man sich nicht so vorgestellt. Und ja, genau dazu aber ist Jesus in die Welt gekommen. Dazu hat Gott ihn in unsere Welt geschickt. Jesus ist der verheißene Retter. Er ist der König des Himmelreichs. Wir Menschen neigen nur dazu, ihn völlig zu unterschätzen. Dabei hat er uns mit seinem Kommen, mit seinem Sterben für uns eine gewaltige Perspektive eröffnet. Und darum soll es jetzt nicht nur in der vor uns liegenden Osterwoche gehen, vor Osterwoche und dann an Ostern, sondern auch im heutigen Bibeltext. Ich lese uns vor aus Jeremia 31, ab Vers 31. Da heißt es beim Propheten Jeremia, da sagt Gott zu seinem Volk: Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, Spruch des Herrn. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn. Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und ich werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen: Erkennt den Herrn. Denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen. Spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Ein ganz zentrales Wort in diesem Text ist das Wort Bund. Denken wir vielleicht so an die Bundesrepublik Deutschland. Ja, hat auch ein bisschen was damit zu tun. Es geht um die Bestimmung eines Verhältnisses zueinander, einer Beziehung. Gebräuchlich für unseren Alltag ist so den Bund der Ehe miteinander schließen. Das ist so das, wo wir es vielleicht am ehesten kennen, wo dann letztlich definiert wird, so die zwei gehören jetzt zusammen und wo klar ist, dann die beiden sind miteinander für ihre Beziehung verantwortlich, jeder von seiner Seite her. Bei den Bünden, von denen hier im Predigtext die Rede ist, geht es so eigentlich in dieselbe Richtung wie bei der Ehe. Es geht nämlich um eine Lebensgemeinschaft, aber nicht zwischen zwei Menschen, die gleichberechtigt sind, Mann und Frau, sondern es geht um die Lebensgemeinschaft mit Gott. Die Lebensgemeinschaft mit Gott, das steckt letztlich hinter diesem Bund oder diesen Bünden, von denen da im Predigtext die Rede ist. Wir Menschen, wir sind so geschaffen, wir sind so designt worden von Gott, dass wir gegenüber für ihn sind, dass er in Beziehung zu uns treten möchte. Und nicht nur in Beziehung zu uns treten, sondern dass wir auch in die Beziehung mit ihm reingehen. Dass wir wirklich eine Lebensgemeinschaft mit ihm sind, so wie ja, wir es dann eben auch als Mann und Frau zum Beispiel in der Ehe miteinander sind. Das ist in diesem Text erkennbar an der Stelle, wo es heißt, er will ihr Gott sein, und sie sollen sein Volk sein. Das heißt, auf uns übertragen wir, er will unser Gott sein, er will dein Gott sein, er will mein Gott sein. Und die Frage ist an mich, an uns, an dich, willst du sein Kind sein, willst du Teil seiner Family sein, ein Angehöriger von ihm, ein Angehöriger seines Volkes. Diese Idee, wirklich so eine Lebensgemeinschaft zwischen Gott und uns, die hat Gott mit dem Volk Israel erstmalig in der Welt- und Menschheitsgeschichte so realisiert. Und wenn wir dann den ersten Teil von dem Predigtext angucken, da zieht Gott dann eine ziemlich ernüchternde Bilanz für diesen Bund mit seinem Volk Israel. In Vers 32 heißt es, diesen Bund haben sie gebrochen. Und die haben ihn nicht nur einmal gebrochen, die haben ihn zigmal gebrochen. Und zwar trotz all dessen, was ihr Gott für sie getan hatte. Das waren Leute, die waren unterdrückt in Ägypten, die waren unfrei. Gott hat ihr Elend gesehen, hat gesagt, ich hole euch da raus und ich mache euch zu meinem Volk, zu dem ich eben so eine mit dem ich so eine Lebensgemeinschaft begründen will. Eine ganz besondere. Und er hat sie dann sogar in ihr eigenes Land gebracht. In Ägypten waren sie ja fremd und hat dafür gesorgt, dass sie einen eigenen Wohnraum haben. Gott hat sich voll für sie ins Zeug gelegt. Er hat seinen Teil zu dem Bund beigetragen. Er hat sich gekümmert, er hat gesorgt für sie, er hat ihnen geholfen. Aber das Volk Israel, die sind ihm so häufig untreu geworden. Die haben nicht ihre Hilfe bei ihm gesucht, wie es eigentlich vorgesehen war, sondern immer woanders, bei anderen Göttern, bei anderen Völkern, die ihnen dann helfen sollten, weil ihnen das geschickter schien, als auf Gott zu vertrauen, oder sie haben es auf ganz eigene Faust versucht und sie haben ganz wenig von dem angenommen, was Gott ihnen immer wieder gesagt hat. Und wenn sie es angenommen haben, dann war es auch nicht von dauerhafter Wirkung, sondern dann ist es ganz schnell doch wieder verpufft. Also Gott hätte alles Recht gehabt, sie vollständig fallen zu lassen. Zigfach. Die haben sich so wenig dieses Bundes, wie Gott ihn mit ihnen eingegangen ist, als würdig erwiesen. Man könnte sagen, das Fazit aus diesem ersten Bund kann man festhalten, Gott will die Lebensgemeinschaft mit uns Menschen. Deswegen hat er das Volk Israel so ins Leben gerufen und ist zu ihm in Beziehung getreten und hat diesen Bund mit ihnen geschlossen. Also auf Gottes Seite aus ein ganz klares Commitment, ja, ich will in die Lebensgemeinschaft mit meinen Menschen, in dieser Lebensgemeinschaft mit meinen Menschen stehen. Und auf menschlicher Seite, wir erweisen uns als völlig untauglich für ein beständiges, intaktes Zusammensein mit unserem Gott und Schöpfer. Wir bringen es einfach nicht, das, was dazu nötig wäre. Das, was ich jetzt so allgemein formuliert habe, diese Tatsache, die hat Gott stellvertretend für die gesamte Menschheit durch seinen Bund mit dem Volk Israel herausgearbeitet. Wir würden es genauso wenig hinkriegen wie die. Weil Gott aber wirklich committed ist, weil er uns geschaffen hat für die Gemeinschaft mit ihm, weil er diese Lebensgemeinschaft mit uns als seinen Menschen haben will, weil er daran festgehalten hat, hat er dann einen neuen Bund entworfen und seinem Volk Israel in Aussicht gestellt. Das ist in Vers 31 wird es benannt. Und wie wir vorhin schon gehört haben, hat er das dann über Jesus in die Tat umgesetzt. In der damaligen Situation in seinem Volk, wir haben ja vorhin den Vers gehört, ich will ihr Trauern in Freude verwandeln. Das war auch schon perspektivisch letztlich auch mit ausgerichtet auf Jesus. So, und die Grundlage für diesen neuen Bund, die finden wir ganz am Ende des Predigttextes. Am Ende von Vers 34, wo Gott sagt, ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn da jetzt so neu dran, wenn man sich so ein bisschen auskennt in der Bibel? Es gab ja auch im Alten Bund schon Vergebung. Da gab es spezielle Opferrituale, Reinigungsrituale, weil einfach klar war, ja, wir Menschen versündigen uns immer wieder an Gott und es steht zwischen uns und es muss beiseite geschafft werden. Oder auch ja, David, als der seinen riesen Fehltritt da gemacht hat und den Mann von der schönen Nachbarin hat umbringen lassen, damit er sie zu sich holen kann. Und ja, da ist Vergebung passiert. Psalm 51 drückt das aus. Also Vergebung an sich ist schon da gewesen in dem alten Bund. Was ist so jetzt das Neue von diesem neuen Bund? Und dazu müssen wir halt dann ins Neue Testament schauen. Im Alten ist es nur ein bisschen angedeutet an verschiedenen Stellen. Das gewaltig Neue für diesen neuen Bund, den Gott mit seiner Menschheit schließen möchte, das war, dass Gott durch das Sterben und die Auferstehung von Jesus das tatsächlich geheilt hat, was in unserem Verhältnis zu ihm kaputt gegangen ist, das wiederhergestellt hat. Das im Alten Testament, es war der Zuspruch der Vergebung. Aber im Neuen Testament, Gott selber hat geblutet an unserer Sünde. Er hat das, was an Leid und Schmerz unsere Sünde mit sich bringt. Er hat nicht nur gesagt, Schwamm drüber, sprechen wir nicht mehr davon. Er hat sich dem selber ausgesetzt. Und das ist ein so gewaltiger Unterschied. Das im Alten Testament bei den Ritualen, bei den Opfern, das waren halt Tiere, die das symbolisiert haben, was dann durch Jesus Wirklichkeit werden sollte. So sehr wünscht sich Gott eine lebendige, kraftvolle, beglückende Lebensgemeinschaft mit uns, wo eben die Sünde nicht mehr im Weg steht. Und letztlich, ja, das sagt der Hebräerbrief, der auch diesen Text übrigens zitiert im 8. Kapitel, der sagt das ganz klar, natürlich kann das Blut von Böcken und Stieren nicht Sünde tilgen, das geht nicht. Aber es geht dadurch, dass Gott selber das auf sich genommen hat, dass er den Preis bezahlt hat für all das, was wir ihm schuldig bleiben oder was wir ihm und seiner guten Schöpfung antun. Und im Neuen Testament wird es ganz klar, dass dieses Opfer, das Gott selber gebracht hat in seinem Sohn Jesus, dass das nötig war, notwendig war, damit eine echte Lebensgemeinschaft mit Gott möglich ist. Und zwar nicht nur hier für diese Welt, da steht das Ganze schon unter einem völlig neuen Vorzeichen im neuen Bund, sondern auch dann für die Ewigkeit. Weil in der Ewigkeit werden wir dem lebendigen Gott mehr oder weniger nahe gegenüberstehen und da passt dann keine Sünde mehr rein, das geht nicht. Es war die purste Liebe eines persönlich an uns interessierten Gottes, die ihn dazu gebracht hat, in das Schmerz und in das Leid reinzugehen, was die Sünde mit sich bringt und das am eigenen Leib tatsächlich zu durchleiden, damit wir in eine lebendige, kraftvolle und wirklich beglückende Lebensgemeinschaft mit ihm treten können. Das ist dieser neue Bund, den Gott da seinem Volk in Aussicht gestellt hat und den er mit Jesus realisiert hat. Dieser alte Bund, der war an Bedingungen geknüpft. Die mussten dann von menschlicher Seite her erfüllt werden, damit er bestehen bleibt. Gott hat trotzdem mit ihnen weitergemacht, obwohl sie den Bund zigfach gebrochen haben. Aber es war dann letztlich doch immer so, ah, wir haben den Bund gebrochen und dann Strafgerichte und tralala und alles. Und dieser neue Bund, das ist der Knaller, das ist der Hammer, der ist nicht mehr an Bedingungen von uns ausgeknüpft. Dass wir irgendwie eine bestimmte menschliche Qualität erreichen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann fallen wir aus diesem Bund raus oder müssen in einer gewissen Weise handeln und uns alles an alles halten, was da drin ist, was da quasi von uns verlangt wird. So wirkt es beim alten Bund und das beim neuen Bund komplett anders. Das ist eine ganz andere Qualität des Bundes. Der kann von menschlicher Seite aus, von unserer Seite aus nicht mehr gebrochen werden. Es ist kaum zu fassen, was Gott da uns anbietet. Das ist eigentlich unvorstellbar. Im neuen Bund will Gott uns die Sicherheit geben, dass er uns niemals fallen lassen wird. Dass seine Liebe zu uns unerschütterlich ist. Man könnte es so formulieren, Gott steht zu mir, nicht weil ich alles richtig gemacht habe, sondern einfach, weil er mir seine Gnade schenken will. Deswegen steht er zu mir. Das ist ein ganz anderes Vorzeichen im neuen Bund, ein ganz anderer Grundton als im alten Bund. Das heißt, unsere Lebensgemeinschaft mit Gott, die er will, die er uns anbietet, nach der er sich sehnt, die soll ein Raum sein, der frei ist von Angst, von Druck, von Zwang. Da sollen wir uns sicher und geborgen fühlen können bei ihm, unserem Gott. Trotz all dessen, was halt eben alles noch nicht so gut ist und im Argen ist. Erst wenn das wirklich für unsere Seele und für unseren Geist erlebbar, erfahrbar, greifbar wird, dass wir da keine Angst mehr haben müssen, dass da kein Druck ist, kein Zwang, erst dann wird auch wirkliche Intimität mit Gott möglich in dieser Lebensgemeinschaft mit ihm. Und es taucht hier in dem Predigttext auf, da wo es heißt, alle vom Kleinsten bis zum Größten werden mich erkennen. Dieses Wort, was im Hebräischen steht, was hier mit Erkennen übersetzt ist, das wird interessanterweise auch verwendet, wenn ein Mann mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat und dann ein Kind daraus entsteht. Also es ist ein Wort, das auf der einen Seite Erkennen meint, eben kognitiv, es meint es auch Erkennen aus der Erfahrung raus, aus der Beschäftigung damit, aber es wird sogar für Geschlechtsverkehr verwendet. Also intimer geht es eigentlich nicht. Dieses Erkennen Gottes, das drückt für mich diese Beziehung aus, wie Gott sie möchte, dass wir ihn erfahren, kennenlernen und eben nicht nur auf geistiger Ebene, so jetzt Logik über Gott, sondern es schließt auch die Seele mit ein. Erfahrungen gehören dazu und diese Gotteserfahrungen, die sollen sogar bis ins Körperliche hinein zu spüren sein, weil wir sind ja als eine Ganzheit geschaffen. Wir Menschen, wir sind von Anfang an darauf angelegt, in eine ganz direkte, unmittelbare Beziehung zu Gott zu treten. So sind wir geschaffen, das steckt in uns drin. Dummerweise funktioniert es halt durch die Sünde nicht mehr, weil die Sünde uns von Gott trennt, die steht zwischen uns und Gott. Und das sehen wir, wenn wir ins Alte Testament schauen, diese Verbundenheit mit Gott, diese enge Beziehung, diese enge Lebensgemeinschaft, das war nur in Einzelfällen realisierbar mit den Menschen. Da gab es dann bestimmte Voraussetzungen, die die Leute erfüllen mussten und es gab bestimmte Einschränkungen, in denen Menschen dann Gott begegnen konnten. Und das war das, was so im Alten Testament ersichtlich ist. Und diese speziellen Leute, wie zum Beispiel der Mose, die waren dann Mittelsmänner, Mittelsfrauen zwischen Gott, weil die einfach näher bei Gott waren, und dem Volk. Anders ging es damals nicht. Und das, was im alten Bund nur mit Einzelnen möglich war, an Verbindung mit Gott, an Nähe zu Gott, an Intimität mit Gott, das soll im neuen Bund allen möglich werden. Alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen. Was für eine gewaltige Perspektive. Unfassbar. Gott will eine intime, ganz persönliche Beziehung zu jedem von uns, zu mir, zu dir, zu allen. Das ist Gottes Ziel. Deswegen ist Jesus gekommen und Jesus ist für alle gekommen, er ist für alle gestorben, damit für alle eine durch ihn geheiligte und gereinigte Lebensgemeinschaft mit Gott möglich ist. Und das nicht nur schon hier in dieser Zeit, auf dieser Erde, sondern dass es dann weitergehen kann in der Ewigkeit und in der Ewigkeit noch viel tiefer und umfassender werden soll, als es hier überhaupt möglich ist. Diese Aufforderung, wie wir sie da in dem Vers 33 finden, erkennt den Herrn, das ist etwas, was man immer wieder bei den alttestamentlichen Propheten findet. Diese Aufforderung erkennt den Herrn. Und es heißt dann bei den Propheten oft, verhaltet euch so, wie es vor Gott richtig ist. Kommt man jetzt erstmal nicht so drauf, ja? Aber wenn man dann tiefer drüber nachdenkt, merkt man, ja, das ist ja eigentlich völlig logisch. Wenn ich erkenne, wie Gott wirklich ist, wenn ich begreife, wie er von seinem Wesen ist, heilig, rein, gerecht, liebe, freundlich, gütig und so weiter, dann muss ich das in meinem Verhalten widerspiegeln. Bei den alten Hebräern, da gab es nicht diese Trennung, so ich habe was begriffen und das genügt mir und dann geht es mir gut, sondern für die war klar, was ich begreife, muss ich auch leben, sonst passt es nicht. Das heißt also, diese Aussage hier, erkennt den Herrn, zeigt in eurem Verhalten, dass ihr Gott als Gott erkannt habt, wer er ist, wie er ist und dass ihr das auch in eurem Leben lebt, was zu ihm passt, was seinem Willen, was seinem Wesen entspricht. Alles andere wird schräg. Wenn es am Anfang von Vers 34 heißt, keiner wird mehr den anderen belehren, man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, kann man diese Aussage auch herrlich missverstehen. Man könnte sie so verstehen, keiner darf mehr dem anderen was sagen. Oder von dem, was er verstanden hat oder beim anderen sieht, ihm was versuchen beizubringen oder darauf anzusprechen, zu vermitteln. Es ist natürlich super wichtig, zueinander von Gott zu sprechen. Denn das, was Gott dem einen gegeben hat, das ist ja auch für den anderen wichtig vielleicht. Und wenn er es ihm nicht sagt, kann es nicht zu ihm hinkommen. Und wir sehen es auch, dass es im neuen Bund, den ja Jesus reingebracht hat in diese Welt, dass die Jünger dann von Jesus eben auch seine Zeugen sein sollten. Sie sollten also es weitergeben, was sie mit ihm erlebt haben. Die Botschaft, die Weisung Gottes, das, was ihm wichtig ist, sein Wille, das muss geteilt und weitergegeben werden. Sonst erfahren die Menschen ja nichts von Jesus und können ihm auch nur schlecht begegnen oder wenn sie ihm begegnen, checken sie es nicht, dass er das ist. Ja? Aber was hier deutlich werden soll, der entscheidende Part in dem, wenn wir was weitergeben von ihm, das sind nicht wir, sondern das ist Gott, Gott selbst. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass ihr das, was ich sage, jetzt alles checkt und begreift und annehmt. Ich kann es versuchen, ich gebe mir Mühe, ich versuche einiges zu investieren in die Predigtvorbereitung, damit es gelingen möge, aber ob es passiert, da habe ich keine Kontrolle drüber. Gott allein hat die Kontrolle und soll die Kontrolle haben über seine Weisung, über sein Wort, über seine Wahrheit. Unsere Aufgabe ist es nicht, anderen Vorschriften zu machen, wie sie das zu verstehen haben, was Gott sagt. Wir sollen ihnen helfen, das zu verstehen. Aber wir dürfen nicht Druck oder Zwang ausüben. Der Gnadenbund, den Gott uns angeboten hat durch Jesus, der soll sich auch in der gnädigen Art und Weise widerspiegeln, wie wir ihn leben und wie wir ihn vermitteln, wie wir ihn verbreiten. Das ist genau das, was die ersten Jünger mit Jesus erlebt haben, wie sie Jesus erlebt haben, wie er mit den Menschen umgegangen ist und wie sie es weitertragen sollten. Und ich finde es eine solche Entlastung für unser Miteinander. Weil wir sind ja ganz unterschiedlich unterwegs. Es gibt Leute, die sind schon lange im Glauben unterwegs. Es gibt welche, die sind frisch im Glauben unterwegs. Es gibt welche, die sind deutlich älter als ich. Es gibt welche, die sind deutlich jünger als ich. Und wir kommen alle aus irgendwie unterschiedlichen Hintergründen. Manche haben eine stärker ausgeprägte baptistische Tradition, manche eine weniger und so weiter. Und wenn ich mir einfach so vorstelle, die jüngere Generation, die lernen Jesus anders kennen, als ich ihn kennengelernt habe. Meine eigenen Kinder, sie erfahren Jesus anders, als ich es erlebt habe. Das ist ihr Leben, in dem Jesus ihnen begegnet. Die gucken mit anderen Augen auf die Bibel und so weiter. Und manches kann die junge Generation so viel klarer über Jesus erkennen, als ich das vielleicht jemals werde erkennen können. Und die können das leichter annehmen, die können das leichter leben als ich. Und gleichzeitig gibt es aber vielleicht was Gott in mein Leben reingelegt hat, wofür ich offener und empfänglicher war, wovon die Jungen profitieren können, weil sie da einen blinden Fleck haben und da nicht empfänglich sind. Ich finde es so entspannend, was Gott hier über den neuen Bund sagt, weil es ganz viel Druck rausnimmt, dass wir meinen, irgendwas erreichen zu müssen, was ein anderer jetzt unbedingt begreifen muss, sondern ich kann es wirklich Gott überlassen. Ich kann versuchen, freundlich mit ihm zu reden, das zu erklären und so weiter und versuchen auch von ihm zu lernen, von demjenigen. Aber letztendlich ist Gott der, der es vermittelt und der dafür sorgt, dass das, was wichtig ist, auch von uns verstanden werden kann. Intimität mit Gott, sie wächst aus einer zunehmenden Übereinstimmung mit seinem Willen und Wesen. Das war im alten Bund schon so, das ist im neuen Bund so. Und deshalb ist es so wichtig, was Gott da in Vers 33 sagt: Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und ich werde sie auf ihr Herz schreiben. Das Erste, Gott hat uns schon seine Weisung, seine Lehre, das, was wichtig ist, von ihm zu wissen, sein Gesetz, dann auch mit den Geboten, das hat Gott schon gegeben, das ist bereits da. Damals, zur Zeit, als das Jeremia so empfangen hat, war es die Tora. Das waren Prophetenworte, die man vielleicht gehört hatte oder die schon aufgeschrieben worden waren. Und zur Zeit von Jesus war es dann schon das Alte Testament, was dann schon da war an Weisung Gottes. Für uns inzwischen ist es die gesamte Bibel, da gehört dann auch das Neue Testament dazu. Und das ist der Ausgangspunkt für unsere Lebensgemeinschaft mit Gott. Gott hat schon sein Wesen, seinen Willen offenbart, gezeigt durch das, was überliefert ist und wo er dafür gesorgt hat, dass wir es schriftlich festgehalten bekommen haben. Das ist die Basis, das ist der Ausgangspunkt. Und durch seinen Geist im neuen Bund will Gott nun dafür sorgen, dass dieses, was schriftlich oder auch mündlich vorhanden ist, dass das nicht außerhalb von uns bleibt, sondern dass das etwas in uns wird. Und was da als Bild hinter dieser Formulierung steckt, ist die Steintafeln, auf die die 10 Gebote geschrieben waren. Und das ist dann so was Schriftliches gegenüber so, das ist dann was zum Lesen. Und man kann dann auch versuchen, das zu befolgen, was da steht, aber es geht ja auch nicht um eine äußerliche Befolgung. Jetzt, ich mache alles, was mir gesagt wird und wenn keiner zuguckt, dann lebe ich anders, so ungefähr. Sondern es soll ja wirklich in uns zünden, in uns ankommen, unser Leben verändern, unser Denken verändern. Und das drückt sich aus in diesem, es soll auf unser Herz geschrieben werden. Wer jetzt in seine Bibelübersetzung geguckt hat, während ich hier predige, der ist vielleicht darüber irritiert gewesen, wie es hier übersetzt ist in der Einheitsübersetzung. Die meisten anderen Übersetzungen übersetzen mit, ich werde meine Weisung in ihr Inneres geben. Da ist im Hebräischen nur ein kleiner Buchstabe, der darüber entscheidet, wie man es übersetzt, ob das Vergangenheit ist oder Zukunft. Die Mehrheit der hebräischen Handschriften haben das so, wie es die Einheitsübersetzung übersetzt. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die hat aber Futur. Also ist total spannend und ich denke, beides ist total wichtig. Deswegen war das für Gott gar kein Problem, dass das also bei der Überlieferung so unklar geblieben ist. Das stand da ursprünglich tatsächlich, weil beides wichtig ist. Er hat uns bereits was gegeben. Das war für mich die Übersetzung. Als ich über die Einheitsübersetzung gestolpert bin, ich dachte, hä, wie übersetzen die? Guck ins Hebräische rein und denke, ups, die übersetzen ja richtig. Dann habe ich versucht, es zu verstehen. Und ich denke, es ist beides wichtig. Er hat uns bereits was von sich gegeben. Und gleichzeitig möchte das eben auf unser Herz schreiben und sogar noch tiefer reingeben, deswegen gefällt mir auch die andere Übersetzung ganz gut, in unser Inneres reinlegen. Weil da so dieses bewusste Wahrnehmen ist und das andere ist das Unbewusste, was ich da drin sehen kann. Gott möchte wirklich das, was ihm wichtig ist, in uns reingeben, dass wir das lebendig in uns tragen. Und jetzt nochmal hier von der Einheitsübersetzung her, könnte man so sagen, Gott möchte seine göttliche Weisung auf unser Herz schreiben, man könnte sagen eingravieren. Bei den Steintafeln musste das ja auch eingeritzt werden. Da war ja eine richtige Arbeit da, in Stein das rein zu gravieren. Und so möchte Gott auch unser Herz prägen. Und das kann er natürlich nur in dem Maß, wie wir offen sind dafür. Wie Gott uns sein Wort, seine Wahrheit wirklich nahe bringen kann. Und wir haben zum Teil schon echt enge Grenzen. Und Gott möchte aber diese engen Grenzen der Empfänglichkeit für ihn Schritt für Schritt weiten. Und ja, im Neuen Bund ist es auch so, dass wir Sachen erleben, die nicht cool sind, wo wir denken, oh, Gott hat uns verlassen oder Gott straft uns jetzt für Fehler oder ja, irgendwie geraten wir in ein Gericht, das eigentlich andere treffen sollte, geraten wir auch mit rein und so weiter. Das Gericht Gottes erleben wir Menschen im Neuen Bund genauso, das Unangenehme, dieses ja, Konfrontative, wo es uns schwerfällt, dann vielleicht an einen liebenden Gott zu glauben und an einen treuen Gott zu glauben, an einen guten Gott zu glauben. Auch im Neuen Bund erleben wir Dinge, die uns nicht behagen, was Gott betrifft. Aber wenn wir den Neuen Bund anfangen zu verinnerlichen und begreifen, was unser Gott uns da geschenkt hat, dann merken wir, dass unser Leben plötzlich unter einem absolut liebevollen Vorzeichen steht. Weil Jesus den für uns gefährlichen Teil, den gefährlichsten Teil des göttlichen Gerichtes, der nämlich die Ewigkeit gefährdet, dieses göttliche Gericht über unsere persönliche Sünde, das hat Jesus auf sich genommen. Also alles, was mir an Gericht widerfährt, an Schwierigkeiten in diesem Leben, das ist eine Arbeit Gottes an meinem Herzen, das soll es werden, dass er da eben seine Weisung eingravieren kann, dass er mich umprägen kann, dass er mein Herz verändern kann. Es geht Gott nicht darum, mich zu verdammen, mich aus dem Himmel rauszuschmeißen. Das ist das, was dann der Teufel uns suggeriert, dass wir wieder Angst vor Gott kriegen, denken, meint das wirklich gut mit uns und so. Ja, die Arbeit Gottes an unserem Herzen, die kann durchaus schmerzhaft sein. Es gibt kein Wachstum ohne Schmerzen. Aber durch diesen gnädigen Grundton des neuen Bundes werden diese Wachstumsschmerzen viel erträglicher und verheißungsvoller. Und wenn wir dann auf dem Weg, wo Gott an unserem Herzen arbeitet, immer tiefer sehen und verstehen, wer Gott wirklich ist, was sein Wesen ausmacht, was in seinen Geboten, in seinen Weisungen zum Ausdruck kommt, dann werden wir immer mehr merken, es gibt eigentlich keine Alternative zu diesem Gott. Er ist der Beste, der uns passieren konnte. Er ist, das, was er uns sagt, ist das Beste, was uns zu sagen ist. Und nicht nur für mich selber, sondern auch für alle anderen. Und ich werde dann auch immer freier werden können von allem Druck, aller Angst, allem Zwang, aus dem ich dann in der Vergangenheit vielleicht oder heute noch oder morgen noch versuche, das Schlechte und Falsche zu lassen, weil ich denke, oh, dann kommt dann vielleicht doch ein Blitz vom Himmel. Das ist überhaupt nicht die Beziehung, wie Gott sie zu uns haben möchte. Sondern die Beziehung, wie Gott sie zu uns wünscht, die soll aus einem wirklichen Verstehen des Wesens Gottes, wie Gott ist und dass wir ihn erfahren, dass wir ihn erleben. Daraus soll das gespeist sein. Wir sollen glücklich sein und angstfrei bei Gott sein können. Die Sünde darf uns ruhig Angst machen, denn die ist ja auch gefährlich. Aber Gott, vor Gott brauchen wir keine Angst haben. Wir Glücklichen, die wir heute leben, damals vor 2000 Jahren, als Jesus da dann auf diesem Eselsjungen da reingeritten kam nach Jerusalem, die haben gedacht, wow, das ist der Retter, haben ihm zugejubelt. Dann, als sie aufgehetzt wurden, haben sie gerufen, kreuzige ihn. Also das geht ziemlich schnell hin und her bei uns Menschen oft. Damals war noch nicht klar, auch für die Jünger nicht, ja, was das alles ist mit Jesus so richtig. Die mussten noch dann Karfreitag erleben, die Zwischenzeit erleben und dann erst so nach und nach konnten sie dann verstehen nach seiner Auferstehung, was da wirklich passiert war. Wir Glücklichen, die wir heute leben, knapp 2000 Jahre später, ist schon so viel reflektiert worden, so viel versucht worden, von ihm zu verstehen. Und wir können, wir haben die Chance, wirklich diesen neuen Bund, den Gott uns mit Jesus eröffnet hat, viel besser zu erfassen, als es vielleicht damals möglich war. Dieser neue Bund, in dem Gott uns die maximale Sicherheit bieten will, dass er zu uns steht, nicht weil wir alles richtig machen, sondern weil er uns seine Gnade schenken möchte, weil er in Lebensgemeinschaft mit uns leben will. Und zwar nicht nur hier, sondern auch für die Ewigkeit. Jetzt die Frage an dich: Bist du schon in diesen neuen Bund Gottes eingetreten? Darfst du schon von dieser Sicherheit, für die Jesus garantiert, mit seinem Sterben, mit seinem Blut, darfst du schon für dich und für dein Leben profitieren davon? Darf Gott dein Gott sein? Darf dein Schöpfer wirklich die wichtigste Größe in deinem Leben sein? Und willst du sein Kind sein? Willst du ihm vertrauen? Willst du ihm gehören? Willst du sein Familienangehöriger sein? Teil seiner Family, seines Volkes sein? Wenn du diese Frage noch nicht mit einem eindeutigen Ja beantworten kannst, sondern wenn da noch irgendwie so Unsicherheiten sind, Zweifel sind und so weiter, dann lass dich dazu einladen. Die Angebote, von denen wir vorhin gehört haben, ab Mittwoch, und nachher sehen wir es hoffentlich auch nochmal auf Folie in der Übersicht, was jetzt die Woche alles angeboten wird ab Mittwoch. Lass dich dazu einladen, diese Angebote wahrzunehmen und mit einem offenen, suchenden, fragenden, bittenden Herzen da reinzugehen, so: Gott, komm, zeig dich mir, bitte begegne mir, bitte zeig mir, wie du wirklich bist, wer du bist, was dir wichtig ist für mich. Denn das, was wir jetzt im Lauf der Woche feiern werden, das ist das Wichtigste, was unser Gott für uns getan hat, weil wir ihm so viel wert sind. Mit Jesus hat Gott selbst den Preis für alles bezahlt, was du ihm schuldig bist. So viel bist du ihm wert. Amen.